Ja, ich bitte Sie, reinzukommen, zur Ruhe zu kommen, Platz zu nehmen. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beginnen diesen Gottesdienst in der Gewissheit, dass Gott mitten unter uns ist. Der Wochenspruch steht im 2. Korinther 6, Vers 2 und lautet: Siehe, jetzt ist die willkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Herrn. Begrüßen darf ich Sie, so steht es zumindest formal, zum drittletzten Sonntag nach Trinitatis. Das heißt, im Moment zählen wir noch rückwärts, bevor wir dann zu Beginn des neuen Kirchenjahres wieder vorwärts zählen können, auf die Geburt Jesu hin. Für die Mathematiker unter Ihnen heißt das, die Zeit bis zur Adventszeit ist inzwischen kürzer, als die Adventszeit lang sein wird. Also, es kommt bald was, auf das wir uns freuen können. Freuen können wir uns vielleicht auch mit jemand, der Geburtstag hat. Heute, am 12. November. Ich schaue mal in die Runde. Wenn Sie heute Geburtstag haben, trauen Sie sich und melden Sie. Da sehe ich jetzt keinen Freiwilligen. In der Dezemberzeit ist zumindest zu Anfang das mit den Geburtstagen etwas weniger. Dann singen wir direkt das erste Lied, was wirklich gut zu dem Wochenspruch passt. Es heißt: Komm, jetzt ist die Zeit.
Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und so sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Wir wollen beten. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Ja, Vater, dafür danken wir dir, dass deine Treue und Gnade uns in der vergangenen Woche getragen und begleitet hat. In diesem Gottesdienst freuen wir uns auf dein Wort und auf die Gemeinschaft mit dir. Lieber Vater, wir leben in einer hektischen und lauten Welt. Deshalb brauchen wir die stillen Zeiten, um innerlich gesund zu bleiben. Herr, hier im Gottesdienst fällt es uns leicht, dich zu bekennen, dich zu loben und zu glauben, dass du für uns gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden bist. Im Alltag sieht es oft ganz anders aus. Wir haben zwar gute Vorsätze und wollen gerne mit dir reden, aber da ist diese bleiernde Müdigkeit, die sich über das Gebet legt. Viele Dinge beschäftigen uns und scheinen uns wichtiger zu sein als dein Wort. Und es fällt uns schwer, verbindlich danach zu leben. Über alle Arbeit, Termine und Hektik haben wir dich fast vergessen. Auch unsere Nächsten haben wir nicht so geliebt, wie wir sollten. Wir nehmen uns oft so wichtig und durch unsere Lieblosigkeit entstehen Streit und Verletzungen. Herr, wir danken dir, dass du gnädig bist und uns nicht nach unseren Fehlern und Leistungen alleine beurteilst. Deine Maßstäbe sind anders als unsere. Darum wollen wir dir unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten. In der Stille können wir jetzt mit Gott sprechen. Wir danken dir, barmherziger, gnädiger Vater, dass du unsere Gebete gehört hast. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. In Psalm 103 heißt es: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Allein Gott in der Höhe sei er.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in Römer 14 in den Versen 7 bis 9. Denn kein einziger von uns lebt ja nur für sich selbst. Und genauso stirbt auch keiner von uns für sich selbst. Also, Wenn wir leben, dann leben wir für Jesus, den Herrn. Und wenn wir sterben, dann sterben wir auch für ihn, den Herrn. Ganz gleich, ob wir also leben oder sterben, das ist fest. Wir gehören zu ihm, dem Herrn. Denn genau dazu ist der Messias gestorben und wieder lebendig geworden, damit er über die Toten und die Lebendigen seine Herrschaft aufrichtet. Halleluja. Ich möchte mit Ihnen das Glaubensbekenntnis sprechen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, vielen Dank für das Sammelergebnis vom letzten Gottesdienst. Es betrug 537,19 €. Während des jetzt folgenden Liedes sammeln wir im Klingelbeutel für die Seniorenarbeit unserer Gemeinde. Und wer am vergangenen Donnerstag aufmerksam um unser Haus für Heckinghausen herumgegangen ist, hat gesehen, dass dort ein jüdischer Abend mit jüdischen Speisen und jüdischer Musik stattgefunden hat. Hierzu haben wir neben unseren Stammsenioren auch deren Freunde, Nachbarn und auch Gäste aus der katholischen Kirche eingeladen und sie haben miteinander Leben geteilt. Das ist ein Grund zu sammeln, damit solche Dinge auch weiterhin möglich sind. In einem Klingelbeutel für die Seniorenarbeit. Die Ausgangskollekte heute ist bestimmt für Aufgaben im Bereich der Union evangelischer Kirchen, und zwar für die Stiftung für kirchliche Baudenkmäler. In unseren Städten gibt es zahlreiche Kirchen, die das Stadtbild prägen. Der Aufwand, solche Kirchen zu erhalten und zu sanieren, ist aber häufig höher, als die Gemeinden es selber aufbringen können. Deshalb gibt es diese EKD-weite Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland. Und ich bin sicher, Kirchen sind nicht nur Baudenkmäler, sondern Lebensräume für Menschen, die dort hineingehen. Dafür die Ausgangskollekte. Wir singen das Lied aus dem Gesangbuch Nummer 152.
Ich möchte beten. Vater, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich eine Irritation ausräumen. Die Irritation, dass ich nicht die Superintendentin des Kirchenkreises Wuppertal bin. Es gab ein paar, die haben gesagt, heute kommt doch die Superintendentin. Nein, heute bin nur ich da. Und das ist auch völlig okay so. Ich soll aber ganz herzliche Grüße bestellen von Frau Federschmidt. Wir hatten die letzten 2 Tage Kreissynode hier in Wuppertal. Eine ganz tolle Tagung mit vielen spannenden Punkten und manchen anstrengenden, wie das ja immer so ist. Und ich hatte mich kurz mit ihr unterhalten und sie hat gesagt, ich soll ganz liebe Grüße mitnehmen. Und sie kommt im nächsten Jahr und predigt dann auch hier. Aber sie war sehr dankbar, dass sie nach 2 Tagen Synode nicht dann direkt auch schon wieder auf der Kanzel stehen musste. Sie wäre deshalb gekommen, weil ja eigentlich, so wie es im Gemeindebrief steht, heute Wahlgottesdienst gewesen wäre. Und den haben wir ja abgesagt. Von daher gibt es heute einen ganz normalen Gottesdienst. Als Frau Bechtloff zugesagt hat, heute die Gebete zu machen, hat sie auch geguckt, welcher Predigttext dran ist und hat ganz mitleidig zu mir gesagt, das wäre aber ein ganz schön schwerer Text. Ja, dann hatte ich mich bei der Gottesdienstgruppe, wo wir ja immer die Liturgie einstellen, auch noch vertan und hatte einen alten Text, stand da noch drin, ich hatte ihn nicht überschrieben. Und da kam sie und sagt, haben sich doch für einen anderen Text entschieden. Nein, wir stellen uns diesem Text. Der steht in Lukas 11 und ich lese nur die Verse 14 bis 16 erst. Lukas 11, 14 bis 16 in der Gottesdienstbibel, Neues Testament, Seite 86. Und er trieb einen Dämon aus, der war stumm. Und es geschah, als der Dämon ausfuhr, da redete der Stumme, und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprachen, er treibt die Dämonen aus durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Das ist ja sowas, über Dämonen zu predigen. Das ist ein Wort, was bei uns ja eigentlich eher nicht mehr geläufig ist. Das ist eine uralte Geschichte von vor 2000 Jahren. Und heute haben wir gute Therapeuten, die klären das schon. Zum Glück klären sie vieles. Aber sie kennen alle den Satz und vielleicht haben sie ihn selbst schon mal gesagt oder zumindest gedacht, meine Güte, was ist denn da in den gefahren? Der ist ja überhaupt nicht mehr Herr seiner selbst. Von irgendwas ist der wie besessen. Wir sagen dann wie besessen. Wir sagen nicht, der ist besessen, sondern der ist ja wie besessen. Sowas gibt es auch in unserer Welt, nicht nur damals bei Jesus. Menschen, in die eine Macht etwas gefahren ist, dem wir ein Stück hilflos gegenüberstehen. Manchmal wenden wir uns dann von solchen Menschen ab. Mit denen kann man ja gar nicht reden. Manchmal bemühen wir uns um solche Menschen, aber verzweifeln auch oft. Da sind es vielleicht bestimmte Gedanken, die dieser Mensch immer und immer wieder sagt. Wir denken, jetzt ist es aber auch mal gut. Da sind vielleicht Süchte in Menschen. Wir wohnen ja in einem Haus des Blauen Kreuzes und in unserem Haus gibt es 2 Wohngruppen. Menschen, die schon die erste Etappe geschafft haben, die auch versuchen, wieder ins Arbeitsleben zu kommen. Aber wir haben in dem danebenliegenden Haus auch Wohngruppen, Menschen, die sich noch viel schwerer tun, belegt mit Süchten, wie besessen davon, vielleicht die nächste Flasche Alkohol zu bekommen oder den nächsten Joint. Das gab es und gibt es zu allen Zeiten. Auch damals, als Jesus durch Galiläa wanderte, um Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen, aber auch diese Liebe den Menschen zu bringen, sie ihnen handgreiflich zu zeigen. Und da war da dieser eine. Der eine, der nicht mehr Herr seiner selbst war. Und der über diesem ganzen Leiden stumm geworden war, der nicht mehr redete. Für seine Umwelt, für seine Freunde, Familie, ganz schwierige Situation. Und damals sagte man dann ganz schnell den Satz, der ist von einem Dämon besessen. Heute weiß man, dass das zum Teil auch Krankheiten sind. Und Gottlob, Gott sei Dank, gibt es Menschen, die sich da ausbilden lassen drin, gute Therapeuten, die ins Gespräch eintreten. Eine Geschichte, die anstrengend ist, aber eine Geschichte, die unglaublich hoffnungsvoll ist, weil Jesus möchte, dass jeder und jede von uns ich sagen kann. Ich. Ich, geliebt von Gott, geschaffen von Gott, ich eine ganz eigenständige Persönlichkeit mit manchen Macken, die haben wir alle. Aber nicht besetzt von etwas, was mich unfrei macht, was mich bindet, was mich nicht mehr ich sein lässt. Und als Jesus damals diesen Dämon austrieb, als er sagt, geh weg von diesem Menschen, lass ihn frei. Und als das passierte, da ist ein Befreiungsakt in dieser Geschichte, dass der Stumme redete. Dass er wieder reden konnte, seine Worte, seine Gedanken, seine Empfindungen, dass er sich wieder frei bewegen konnte. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt. Menschen berichten, wie sie frei geworden sind. Mein Vater war mal Alkoholiker. Und das war ganz schlimm für unsere Familie. Und das kehrt man unter den Teppich. Es darf ja eigentlich kein anderer wissen. Das Blaue Kreuz nennt das, man wird dann co-abhängig. Alle werden abhängig, die Kinder, die Frau. Es war eine schlimme Zeit. Und dann ist mein Vater in eine unglaublich gute Langzeittherapie gekommen. Und da ist er frei geworden. Sein Lebtag hat er gesagt, ich bin trockener Alkoholiker, das wusste er. Aber er war frei. Und es fing ein Stück neues Leben für ihn an. Und vielleicht können viele von Ihnen auch solche Geschichten beitragen, wo Menschen frei geworden sind, wo sie wieder lachen konnten, sich freuen konnten, wo sie wieder klar denken und diese Welt auch um sich herum wahrnehmen konnten. Was in dieser Geschichte passiert, ist eigentlich typisch Mensch. Da gibt es eine ganze Gruppe, die staunt. Boah, super! Da können wir direkt einen Lobgottesdienst feiern. Da ist einer frei geworden. Aber es gibt immer auch die anderen, liebe Leute. Da gibt es eine zweite Gruppe, die sagen, naja, ob das denn so mit rechten Dingen zugeht. Heute würden wir vielleicht sagen, naja, wann wird der denn wieder rückfällig? Wer ist der Typ, der den da frei gemacht hat? Könnte das auch so mit Magie zu tun haben? Könnte das so ein quasi Zauberer sein? Das geschieht doch nicht so einfach in dieser Welt, dass Menschen frei werden. Man erlebte ja auch das andere, auch damals. Sie haben Ihre Erklärung. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und interessanterweise gerät plötzlich der Befreite aus dem Blick. Der ist für den Rest der Geschichte, wenn ich gleich weiterlese, werden Sie das merken, überhaupt nicht mehr wichtig. Wichtig ist plötzlich nur noch der befreit hat, dieser Jesus. Der steht im Mittelpunkt. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Wer weiß, mit wem der im Bunde ist. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Ich vergleiche die als bei der Predigtvorbereitung, ich weiß nicht, Bild hinkt vielleicht ein bisschen. Aber was Menschen heute alles mit ihrem Handy fotografieren. Da steht man ja manchmal fassungslos davor. Letztlich war eine Frau ein bisschen umgekippt, die Sanitäter waren schon da und gegenüber stand eine Frau und nahm das alles mit ihrem Handy auf. Also ich habe nur gedacht, so ein Schwachsinn. Also alles muss man, und am liebsten ganz schnell nochmal so eine Szene. Ja, das muss man alles festhalten. Damals gab es so eine dritte Gruppe, die hat gesagt, ach, könnt ihr nicht noch ein Wunder tun? Wir wollen doch nochmal was sehen. Wenn er sowas Ähnliches nochmal macht, naja, dann könnten wir ja vielleicht an das Ganze glauben. Und wir wissen alle, dass Jesus sich an solchen Stellen immer verweigert hat. Manche wollen es genau wissen, wollen es wiederholen, denken, dann klappt es mit dem Glauben. Dieser Geschichte liegen Staunen und Anklage ganz eng beieinander. Als ob sie zusammengehören. Und das geschieht immer da, wo Jesus handelt. Vielleicht geschieht es auch immer da, wo Christen handeln. Wo Christen im Namen Gottes was Gutes tun. Dass manche das toll finden und andere sagen, naja, vielleicht wollen sie sich auch nur selber beweihräuchern. Oder was weiß ich. Ich lese weiter und ich lese einen Teil aus der Volksbibel. Das ist ja diese ganz moderne. Der Text, den ich jetzt lese, ist ganz brav. Aber ich fand ihn verständlich. Ich lese ab Vers 17 bis 20. Jesus wusste genau, was die Leute wollten. Darum sagt er zu ihnen, jede Regierung ist dann am Ende, wenn sie untereinander zerstritten ist. Wenn es interne Grabenkämpfe und Streitereien gibt, kann sie gleich einpacken. Was geht da also mit dem Satan? Wenn ein Dämon gegen den anderen kämpfen würde, dann würde seine Macht kaum lange anhalten, oder? Angenommen, ich würde mit der Kraft von Satan arbeiten, mit welcher Kraft tun es dann bitte schön eure Leute? Wenn sie so etwas behaupten, sprechen sie sich doch damit selbst das Urteil. Wenn ich Dämonen aus Menschen rausschmeiße, dann tue ich das mit der Kraft, die Gott gibt. Das bedeutet, dass die neue Zeit schon begonnen hat. Gott macht klar, dass er das Sagen hat. Jesus hat damals nicht gesagt, ach, die Leute interessieren mich alle nicht, ich gehe jetzt weiter und heile jemanden. Guckt doch, wo ihr bleibt. Nein, er gibt Antwort auf diese Widersprüche. Er sagt, in einem Land herrscht Krieg, Bürgerkrieg. Und wir müssen nur nach Syrien gucken. Dann wissen wir, was entstehen kann, wenn in einem Land sich unterschiedliche Gruppen bekriegen. Dann sehen wir die Folgen über Jahre. Und auf der Strecke bleiben immer die Ärmsten der Armen. Am Ende weiß keiner mehr, wer angefangen hat. Objektiv kann man da überhaupt nicht sein. Und das, liebe Gemeinde, ist genau die Kunst des Teufels. Er spaltet. Aber er wird doch nie in seinem eigenen Reich spalten. Dann hätte er ja hinterher gar keine Gewalt mehr. Die halten ganz brav zusammen. Böse Mächte halten ganz brav zusammen. Und die tun sich zusammen, um Menschen zu spalten. Also ist es doch totaler Unsinn, Jesus als Dämon zu bezeichnen, der angeleitet wird von einem Oberdämon namens Beelzebub. Jesus hat die Dämonen seiner Zeit sehr ernst genommen. Und er sagt, das Einzige, was hilft, ist die Macht Gottes. Der steht dagegen. Das ist das Einzige. Gottes Macht stellt sich gegen alle Dämonen. Gott gegen Dämon, das ist bis heute das Thema. Wer behält Recht? Gottes Herrschaft oder die Herrschaft des Bösen? Luther sagt, die Herrschaft des Bösen ist gebrochen, aber er ist immer noch da. Und Menschen begeben sich immer noch in seinen Machtbereich. Das ist das Schlimme. Und vertraue nicht auf Gottes Macht. Im Judentum gab es Exorzismen, genauso wie auch in der katholischen Kirche. Bis heute gibt es das. Menschen, die versuchen, über einen Menschen diesen freizusprechen im Namen Gottes. Das ist in Ordnung. Vieles geschieht im ganz Stillen. Menschen beten, wenn andere besessen sind, legen ihnen die Hand auf, ganz im Stillen. Es gibt auch negative Auswüchse. Über die wissen wir immer am meisten zu erzählen, das andere kriegen wir ja gar nicht mit. In welcher Bescheidenheit Menschen beten, damit andere freikommen. Es ist gut, dass es sowas gibt, weil es zeigt, dass Gottes Macht bis heute wirkt. In unserer Geschichte geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er sagt, indem ich diesen Dämonen austreibe, seht ihr, dass Gottes Reich da ist. Indem Menschen über anderen beten und die freikommen, indem Menschen in eine gute Therapie kommen und frei werden, ist Gottes Reich sichtbar. Wo wir so oft nicht wissen, ist Gottes Herrschaft denn wirklich da? Ist nicht alles andere viel stärker? An solchen Stellen dürfen wir es erleben. Gott hat Jesus befähigt, das Böse auszutreiben. Ihr Lieben, der Teufel fängt im Kleinen an. Nicht nur außerhalb unserer Gemeinde, immer und überall. In Familien, in Gemeinden, in dieser Welt. Er ist ein Trenner und Spalter. Und manchmal wissen wir gar nicht so schnell, dass wir von ihm benutzt werden. Und dass wir uns plötzlich auf seine Seite stellen. Was er zurücklässt, ist Verwirrung und Angst und Not. Beziehungen werden vergiftet und Menschen werden müde, weil sie nicht mehr durchblicken. Und dann rückt Gottes Herrschaft ganz weit weg. Im Neuen Testament werden ja Gabenkataloge aufgeführt. Und da gibt es die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich glaube, für jede Gemeinde ist das wichtig, dass wir Menschen haben, die das können. Die Gabe der Unterscheidung der Geister haben. Und dafür sollten wir auch immer wieder beten, dass wir Dinge klar sehen, dass Gott uns das schenkt. Damit wir da, wo es immer wieder um Trennung geht und wo Böses seine Macht anzettelt, dass wir uns da an Jesus Christus halten. Denn sein Reich ist das Richtige. Seine Herrschaft, auf die wollen wir uns verlassen als Christen. Und dann können wir uns dem Bösen auch entgegenstellen und sagen, hau ab, du hast keine Macht mehr. Amen. Wir singen, wir haben Gottes Spuren festgestellt.
Thank you.
Heute nach dem Gottesdienst kommt das Presbyterium zu seiner monatlichen Sitzung zusammen. Also bitte wundern Sie sich nicht, wenn plötzlich ganz schnell alle Presbyter und Presbyterinnen verschwunden sind. Die haben eine Tagesordnung mit zwei ganz wichtigen Punkten. Zum einen der Haushaltsplan für das nächste Jahr, also 2018, und natürlich die Überlegung zur Neubesetzung der Pfarrstelle. Ich bitte Sie, nehmen Sie beide Themen und unsere Presbyter mit ins Gebet. Heute um 18 Uhr haben Sie die Möglichkeit, hier wieder im Paul-Gerhardt-Haus zum Anbetungsgottesdienst zu kommen. Am nächsten Sonntag, dem Sonntag, den 19. November, haben wir hier um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Schuhpetter. Und im Anschluss an diesen Gottesdienst wird es eine Gemeindeversammlung gehen, in der es um folgende Themen geht. Es gibt einen Bericht des Vorsitzenden, es gibt einen Finanzbericht, es gibt einen Bericht zum Stand der Räume, der unteren Räume im Paul-Gerhardt-Haus. Es wird was gesagt zur Jahresplanung 2018 und alles, was an verschiedenen besondere Wichtigkeit hat, kommt in die Gemeindeversammlung. Ab übernächsten Montag, also morgen in einer Woche, von Montag bis Mittwoch, haben wir die Gemeindebibelarbeiten zum Thema Wachstum. Dort wird Pfarrer Dirk Scheuermann aus Velbert-Nierenhof kommen. Und Sie wissen ja, man kann in einer Gemeinde in die Tiefe wachsen und auch in die Breite. Und damit wir in die Breite wachsen, ist unser Wunsch, laden Sie bitte Menschen ein und kommen Sie selber. Ich denke, es wird ein ganz spannendes Programm. Und das hat nichts mit in die Breite wachsen zu tun. Letzte Woche ist schon mal gefragt worden nach Salaten. Es wäre schön, wenn 10 Salate zusammenkommen für einen dieser Gemeindebibelarbeitenden. Bitte sprechen Sie Renate Westphal oder Renate Falk an, wenn Sie einen machen möchten. Wenn Sie noch eine Woche weiterschauen wollen, dann kommen wir zum Ewigkeitssonntag. Das ist der 26. November. Das will ich nur jetzt schon mal sagen, weil dort gibt es 2 Gottesdienste, die teilweise parallel laufen. Es gibt hier um 10.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus den normalen Gemeindegottesdienst und es gibt zusätzlich um 11 Uhr in der Auferstehungskirche Norrenberg einen Gottesdienst für Trauernde. Und unabhängig, für welchen Gottesdienst Sie sich entscheiden, am 26. sind Sie im Anschluss zum Gemeindecafé eingeladen. Kommen Sie dorthin und genießen Sie die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Für die Fürbitte bitte ich Sie aufzustehen. In der vergangenen Woche ist gestorben und wurde kirchlich beerdigt Klaus-Dieter Lange, den Sie vielleicht vom Blumengeschäft Lange kennen, im Alter von 79 Jahren und Ingrid Schmitz im Alter von 66 Jahren.
Herr, du bist der Schöpfer unseres Lebens. Du stehst am Anfang und auch am Ende unseres Lebens. Wir bitten dich für die Angehörigen von Frau Schmitz und Herrn Lange. Bitte tröste sie. Barmherziger und gütiger Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst, für dein Wort. Es hat uns angesprochen und will uns verändern. Wir danken dir, dass du die Dämonen und den Satan besiegt hast und dass du trotzdem, trotz deiner Größe und Allmacht, für uns immer ansprechbar bist. Du lässt uns aufatmen und schenkst uns neue Kraft. Hilf uns, dass wir frei werden für ein Leben im Glauben und dass wir das Gehörte im Alltag umsetzen können. Wir möchten uns deinen guten Einfluss öffnen und nach deinem Willen fragen. Wir bitten dich um den Geist des Friedens in dieser Welt, damit die Krisen und Konflikte nicht weiter mit Waffengewalt geschürt werden. Wir danken dir aber für den Frieden und die Freiheit in unserem Land. Hilf den Politikern bei den Beratungen zur Regierungsbildung, dass wir eine gute und fähige Regierung bekommen. Wir bitten dich für alle Verantwortlichen in Behörden und Ämtern, dass sie verantwortungsvoll ihren Dienst tun. Wir bitten dich um unsere Gemeindeleitung, um deinen Geist bei ihren Beratungen. Wir bitten dich für die Kranken, Einsamen und Behinderten, dass sie Hilfe finden und Spuren deiner Liebe erfahren. Wie gut ist es zu wissen, dass unsere Stadt, unser Land und die ganze Welt, dass du sie in deinen Händen hältst. All unsere Wünsche, unseren Dank, unsere Fürbitte umschließt das Gebet, das wir in deinem Namen gemeinsam sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir singen noch gemeinsam im Stehen. Sende dein Licht und deine Wahrheit, das ist ein Kanon. Und den haben wir schon mal hier gesungen, das klang so gut. Deshalb habe ich gedacht, machen wir nochmal.